Papa, danke für einen neuen Morgen. Danke für einen neuen Morgen in deiner Gegenwart. Danke für einen neuen Morgen hinter deinem Wort. Papa, unter dem, was du uns offenbarst, was du uns zeigst, wo du dein Herz zeigst. Vater, danke, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Danke, dass wir wirklich immer mehr zu Söhnen reifen, die den Vater kennen. Nicht Söhne, die sich nur im Vaterhaus aufhalten, sondern Söhne, die den Vater kennen. Und noch mehr als das, dass wir dich kennen, dürfen wir dich, Vater, lieben. Und es, glaube ich, läuft Hand in Hand. Papa, je mehr wir dich kennenlernen, desto mehr lieben wir dich. Weil wir erkennen, wie du wirklich bist, dass du nur gut bist. Dass dir alles Gute von dir kommt. Und danke, dass da kein Schatten noch Wechsel des Lichtes ist, sondern dass alles, was von dir kommt, ist gut. Halleluja. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Papa, und ich bete auch, dass du meinen Mund heute Morgen füllst mit dem, was du sagen willst, dass du die Herzen übernimmst und dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Halleluja. Amen. Halleluja. Wisst ihr, eine alte Weisheit ist, dass das, was echt ist, ist umkämpft. Stimmt das? Ich habe mal gesehen, wo ein paar Gangster beim Juwelier einbrechen und die ganzen Vitrinen einhauen und die ganzen Ausstellungsstücke von den Ringen mitnehmen. Und der Juwelier ist ganz gelassen geblieben in der Ecke. Und ich habe gedacht, wie kann der so ruhig sein, wenn die seinen Laden leer stehlen? Und als das Ganze rum war und die Polizei da war, haben sie ihn gefragt, ja, wie groß denn der Schaden ist? Sagt doch, der ist ganz gering. Dann sagen die, ja, warum? Ja, das waren alles Dummies. Alle Ringe waren Dummies. Nicht echtes Gold, nicht echtes Platin, nicht echtes Silber, sondern es waren alles Ausstellungsstücke. Versteht ihr? Keine echten Ringe. Und da habe ich gedacht, das ist doch interessant. Ja, und er hat sich sogar die Polizei amüsiert, weil das stand überall mit dabei. Dummies. Aber manche Dummies merken nicht, dass sie Dummies klauen. Aber was will ich damit sagen? Wenn etwas nicht echt ist, kann man ruhig bleiben. Der Teufel bleibt auch ruhig bei Dummies. Er regt sich nicht auf über Dummies. Dummies sind keine Gefahr für ihn. Sondern das, was für ihn eine Gefahr ist, ist das Echte. Glaubst du das? Ist das Echte. Ist das Echte. Die, die wirklich brennen, die wollen, die Jesus suchen, die beten. Vater, was ist die Wahrheit? Zeig mir deinen Willen. Zeig mir, was heute Morgen dran ist. Wisst ihr, hier gibt's kein Programm. Ich habe heute ganz wenig auf meinem Zettel stehen. Das kam erst so 10 Minuten, kurz vor knapp. Weiß auch noch nicht, was das wird. Aber ich verlasse mich voll und ganz auf den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das gut wird. Amen. Wenn du umkämpft bist, wenn dein Leben umkämpft ist, wenn dein Glauben umkämpft ist, dann bist du richtig. Der eine sagt jetzt Amen und freut sich. Jetzt hier heute Morgen nicht, aber vielleicht welche, die zuhören. Und die anderen sagen, oh Mann. Aber der Teufel spürt, er hat ein Gespür dafür, wer echt ist und wer das Echte will. Amen. Er kennt das Echte. Er kommt ursprünglich aus dem Echten, aus dem Himmel. Und alles, was er baut oder was er macht, ist fake, ist Nachahmen. Er ist weder kreativ noch schöpferisch, er kann nur nachahmen. Jeder Satansdienst ist eine Kopie vom Gottesdienst. Jeder Wahrsager ist eine Kopie von einem Propheten. Jedes Manipulieren ist eine Kopie von den guten Gaben Gottes. Er kopiert Zungensprachen, er kopiert den Heiligen Geist, vieles, vieles mehr. Aber manchmal ist es heftig, glaubt ihr das? Meine Woche war heftig. Montag, Dienstag, Mittwoch waren sehr heftig. So heftig, dass ich fast gedacht habe, ich falle vom Glauben ab. Ich war zornig auf Gott, ich war stinkig, ich war bockig. Und habe ich so gemerkt, gegen Ende der Woche wird es ein bisschen besser. Und Freitagnacht bin ich früh ins Bett und habe gebetet, habe den Herrn um Vergebung gebeten und habe ihm gesagt, dass es mir leid tut. Und es war seine Liebe, war ganz stark da. Und dann war ich die ganze Nacht wach, so im Halbschlaf, kennt ihr das? So halb wach, halb schläfrig. Und von dem Moment, wo ich ins Bett bin, bis morgens um 5, 5:30 rum, habe ich eine Schlacht gehört. Wirklich richtig gehört. Stunde um Stunde. Und ich wusste in meinem Geist, es findet in der geistigen Welt gerade eine Schlacht statt zwischen den Engeln und den Dämonen um mein Leben. Ich habe Schwerter klingen gehört, ich habe Schreie gehört, Schilde rasseln, Pferde habe ich gehört. Und das Stunde um Stunde. Du kannst jetzt denken, du spinnst, aber ich wusste, es ist real. Wenn Gott dir Dinge im Geist zeigt, weißt du, dass es real ist. Du brauchst keine Bestätigung. Und ich habe gespürt, es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt um mein Leben. Warum ist dieser Kampf? Weil ich ein Dummy bin oder weil ich echt bin? Weil ich echt bin. Warum bin ich echt? Weil ich Jesus liebe. Warum bist du echt? Weil du Jesus liebst. Amen. Du darfst alles machen. Du darfst sogar eine Religion gründen. Ist der Teufel dabei. Du darfst sogar Jesus den Gott nennen. Du darfst ihn nur nicht lieben. Du kannst ihm ein Haus bauen. Du kannst Jünger machen. Du kannst eine Religion gründen. Du kannst sie sogar vom Staat anerkennen lassen. Aber du darfst eins nicht tun, Jesus lieben. Weil ab dem Moment wirst du gefährlich für ihn. Es gibt viele Christen, die lieben Jesus nicht. Das sind Namenschristen oder reingeboren oder was auch immer, religiöse Christen oder geht mir auch gar nicht um die Leute, sondern sobald du Jesus liebst, wenn du anfängst, Jesus zu lieben, wirst du gefährlich. Amen. Weil du etwas anderes ausstrahlst. Du wirst ein Botschafter an Christi Stadt. Du wirst jemand, wo die Menschen, wenn sie mit dir in Kontakt kommen, kommen sie mit dem Reich Gottes in Kontakt. Weißt du das? Viele Menschen fragen, wo ist Gott? Da, wo du bist, da ist Gott. Wir haben das noch nicht verstanden in der Tiefe. Glaubt ihr mir das? Wenn ein Ungläubiger mit dir in Kontakt kommt, ist es die Chance seines Lebens, erstens Gott kennenzulernen, geheilt zu werden, befreit zu werden, die Wahrheit zu hören. Stimmt das? Leider passiert es bei den allerwenigsten Christen, weil sie so mit sich selber beschäftigt sind, mit ihren Angriffen, Sorgen, Nöten, und das bin ich auch manchmal. Und manchmal bin ich dann auch an so einem Tag nicht gut drauf. Kein guter Botschafter an Christi Stadt. Aber die Tage vergehen wieder. Und andere Tage kommen. Nach jedem Gewitter kommt was? Sonnenschein. Weil die Spannung aus der Atmosphäre ist. Und manchmal ist in unserem Leben Spannung. Und dann kracht's, dann donnert's, dann blitzt's. Und dann ist die Spannung wieder raus. Das ist auch mal in der Ehe, das ist auch mal am Arbeitsplatz. Aber du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Mach dir das mal bewusst heute Morgen. Dass jemand, der mit dir in Kontakt kommt, die Leute haben Jesus gefragt, wo ist denn das Reich Gottes? Und Jesus hat gesagt, es ist nicht so, wie er meint, dass es kommt. Dass man sagen könnte, hier ist es, dort ist es. Und er sagte ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen, und er meinte es sich selbst. Jemand, der mit dir in Kontakt kommt, der kommt in Kontakt mit dem Reich Gottes. Wisst ihr das? Wir schweigen zu oft, wir grübeln, wir sind beschäftigt, wir sagen nichts. Aber weißt du, vielleicht hat dieser Mensch eine Stunde später einen Unfall und ist tot, in der Ewigkeit. Chance verpasst, schlechter Botschafter. Aber ich will euch heute Morgen keine Last auflegen oder Druck, sondern ich möchte euch sagen, mach dir bewusst, dass wenn du Menschen in deinem Leben triffst, es sein könnte, rein theoretisch, dass Gott dich ihnen über den Weg schickt, um die Antwort zu sein für das, was sie gebetet haben. Amen. Sein Botschafter an Christi Stadt. Du bist der, der ihnen die Lösung bringt. Wer ist denn die Lösung in dieser Welt von Krankheit, von Tod, von Armut, von Leid, von Verzweiflung, von Missbrauch? Sind es die Psychiater? Ist es die Krankenkasse? Ist es die Therapie? All diese Dinge wirken nicht. Jesus ist der Einzige, der heilen kann, dass nicht mal eine Narbe bleibt. In der Welt bleibt immer eine Narbe und die Narbe erinnert dich dran. Manchmal eitern Narben sogar. Sie nicht verheilen. Mach dir das mal bewusst heute Morgen. Ist es nicht interessant, wie umkämpft die Church at the Rivers? Seit 9 Jahren reiße ich mir hier den Hintern auf. Mit euch zusammen. Wir kämpfen, wir beten, wir machen, wir tun. Und immer wieder kommt mir so vor, ich laufe eine Treppe hoch und am nächsten Tag stehe ich wieder unten und muss wieder hochlaufen. Nächsten Tag, ich komme nicht vom Fleck. Glaubt ihr, dass das Gottes Wille ist? Nein. Ich glaube, dass es so umkämpft ist vom Feind, weil er Angst hat, dass diese Gemeinde in das hineinkommt, was Gott für sie hat. Und es ist egal, ob es 5, 50, 500 oder 5000 sind. Ist völlig wurscht. Die Anzahl ist egal. Weißt du, ist egal, ob du 5 Äpfel, 50 oder 500 in deinem Körbchen hast. Wenn ein Apfel faulig ist, schimmelig, was wird passieren? Steckt alle anderen an. Die Anzahl ist nicht das, um was es Gott geht, sondern es geht darum, dass etwas gesund aufwachsen kann. Und der Teufel hat jetzt ganz oft immer geschafft, etwas, was gesund wachsen soll, irgendwie zu Fall zu bringen. Aber wer ist stärker, Jesus oder der Teufel? Ich merke, dass der Teufel mich so sehr hasst, dass er schon so dutzende Male mein Leben nehmen wollte. Schon so oft wollte er mir das Leben nehmen, hat nie geklappt, von Kindheit auf. Und er hasst mich, weißt du warum? Weil ich null Respekt vor ihm habe. Überhaupt null. Wenn wir Leute manchmal von ihren Problemen erzählen, was alles in ihrem Leben passiert, sag ich, hör doch mal auf, den Teufel groß zu machen. Mach doch mal Gott groß. Fang doch mal an, Gott groß zu machen und hör auf, über das zu reden und groß zu machen, was der Teufel. Manche Christen reden immer, oh, aber, und. Das passiert mir manchmal auch noch. Aber ich glaube, dass Gott will, dass wir ihn groß machen. Leute, und ich sag's euch so oft, es ist wirklich so. Kann's euch nicht oft genug sagen. Vielleicht lerne ich irgendwann tätowieren. Dann tätowiere ich euch alle. Aber Bibelverse, keine Totenköpfe. Dass du morgens aufstehst, oh Gott, es ist alles schlimm. Oh, der Herr ist mit mir. Aber was? Stopp, Herr. Oh, der Herr wird dich nie verlassen. Wäre gar nicht schlecht, oder? Manche Dinge, die dann wirklich in unser Herz fallen. Gott ist total für dich. Je größer du Gott machst, desto kleiner wird dein Problem. Ich habe euch mal vor kurzem gesagt, wir alle lieben, es gibt drei Phasen in einem Problem. Drei Phasen. Die Zeit vor dem Problem, die Zeit in dem Problem und die Zeit nach dem Problem. Seid ihr bei mir? Wir lieben zwei Phasen. Wer weiß es? Die vor und danach. Martin, du kennst dich aus. Super. Wir lieben die Zeit vor dem Problem, die ist so völlig unbeschwert. Und die Zeit nach dem Problem, die ist so total, oh Gott sei Dank ist es rum. Wisst ihr, welche Zeit Gott liebt? Die Zeit im Problem, damit wir ihn groß machen. Wer von euch liebt die Zeit im Problem? Keiner. Ihr nicht und ich nicht. Ganz ehrlich. Es ist so, ist die Wahrheit. Und mir ist mal neulich was bewusst geworden, wo ich gedacht habe, ich kann mich entscheiden, ich will keine Probleme mehr in meinem Leben. Und dann macht es Blob und ein Feuerwerk und dann kommen keine mehr. So funktioniert die Realität, gell? Nein, die Probleme kommen, ob ich sie will oder nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich meine Augen zumache oder meine Augen öffne. Ob ich meinen Glauben aktiviere oder meinen Glauben deaktiviere. Ist das möglich? Ja, wir gehen durch diese Situationen durch, wir gehen durch Umstände, Herausforderungen. Manche Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe und ihr auch, die gehen so an die Substanz, dass du nur noch einen Wunsch hast zu sterben. Schon mal erlebt? Mittlerweile kann ich mit einem Lächeln auf den Lippen sagen, davon stirbt man nicht. Aber manchmal geht's uns so, dass wir sagen, ich mag nicht mehr, ich bin müde, ich hab's leid, immer dieselbe Leier. Immer wieder stehe ich unten an der Treppe, muss mich wieder hochkämpfen, aber ich komme oben irgendwie nicht an. Aber ich weiß, Gott hat eine Lösung. Und ich weiß, wenn ich schon oben nicht ankomme, dann macht das Treppenlauf wenigstens eine Sache mit mir. Das trainiert mich. Ob ich will oder nicht, stimmt's? Manche Dinge in unserem Leben, die sich immer wieder wiederholen, die uns so auf den Wecker gehen, die trainieren dich. Ob du willst oder nicht. Ob der Teufel will oder nicht. Es trainiert dich. Und manche Dinge passieren nicht, um dich zu ärgern. Oder ich müsste eigentlich sagen, eigentlich alles passiert nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu trainieren, um dich zu schulen, dich näher zum Papa zu bringen, deinen Glauben zu bauen, dass der Vater größer wird, dass seine Liebe größer wird. Amen. Wir haben zwei Söhne im Vaterhaus. Manche sagen, jetzt redet er schon wieder über den verlorenen Sohn. Nein, es sind ja zwei. Der eine verlorene Sohn ist im Vaterhaus und der andere ist vom Vaterhaus weggerannt. Aber beide kannten den Vater nicht. Oder ich muss so sagen, sie kannten den Vater, aber sie liebten ihn nicht. Der Sohn im Vaterhaus sagte, jo, all die Jahre diene ich dir und nie hast du mir ein Böcklein gegeben, um mit meinen Kumpels fröhlich zu sein. Mit anderen Worten, du bist ein alter Schinderhannes, ich kann nur malochen, aber danke kriege ich keins. So sind viele Christen in der Gemeinde. Und dann gibt's die Christen, die Gemeinden verlassen und sagen, draußen ist alles viel besser. Ich nehme den Heiligen Geist mit und meine Bibel, ich höre meine Online-Predigten und weg bin ich. Wo enden sie? Bei den Schweinen. Das ist völlig normal. Weil ein Schaf, was die Herde verlässt, was sagen die Wölfe? Oh lecker, da kommt mein Frühstück. Muss ich gar nicht die Herde angreifen, da kommt schon eins vorbei. Ich würde gern was anderes sagen, aber es ist die Wahrheit, Leute. Und was macht das Schaf? Es erinnert sich und sagt, hey, in der Herde war es viel besser. In der Herde, alles Schlechte in der Herde war besser wie das Gute bei den Freien, bei den Dämonen. Amen, in der Welt. So einen Tag wie heute habe ich noch nie gehabt, seit ich predige. Ich überhaupt nicht weiß, was los ist. Kein Wort fließt und ich bin trotzdem super gut drauf. Mir geht's gut. Und morgens um 4 oder 5 habe ich gemerkt, das Schlachtgetümmel ist aus. Und dann ist ein Frieden eingezogen in mein Schlafzimmer, in meine Seele, in mein ganzes Gemüt ist ruhig geworden. Und ich habe gedacht, Mann, vieles, was mir nicht bewusst ist, passiert aber real. Nicht sichtbar, aber es ist Realität. Amen. Es ist Realität, die unsichtbare Welt ist real. Jesus sprach permanent vom Teufel. Und er hat permanent von den Mächten der Finsternis gesprochen. Er sagte sogar, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Manchmal sieht man das nicht und man wundert sich, was los ist. Und da hilft eigentlich nur Gebet, Leute. Hilft uns nur das Gebet. Deswegen ist es nochmal so wichtig, dass wir in das Peniel hineintauchen, Leute. Dass wir wirklich hineintauchen. Auch da ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir anfangen zu verstehen. Wir können nicht hinter etwas stehen und es unterstützen und mitmachen, wenn wir es nicht verstanden haben. Wisst ihr das? Ist das richtig oder falsch? Ihr müsst zuerst fragen, Herr, zeig mir, was ist der Sinn des Ganzen? Warum hast du das angefangen hier in der Gemeinde? Und dann, wenn du anfängst zu verstehen, dann kannst du eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich mache mit oder ich lasse es. Die Entscheidung ist frei, das ist okay. Versteht ihr? Aber wenn du etwas nicht verstanden hast, kannst du dich nicht dafür einsetzen. Das geht gar nicht. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Gebetsschutz, Leute. Warum? Weil die Hölle aktiver wird. Wisst ihr, wenn wir 100-Mann-Truppe an der Front stehen haben und die kämpfen gegen die Feinde und der Feind holt Nachschub, dann können wir nicht sagen, ja, die 100 machen das schon. Das geht schon klar. Wir feiern gerade 100-jähriges Jubiläum. Wir kommen vielleicht nächste Woche. Geht es? Im Geist ist es genau dasselbe. Wenn wir spüren, dass die Aktivitäten der Hölle und Satans gegen diese Gemeinde, gegen Einzelne immer stärker wird, dann können wir nicht wegschauen und sagen, jo, und wir kümmern uns um unsere kleinen Problemchen und was der gesagt hat und die und wie der mich wieder komisch angeguckt hat, sondern wir müssen fragen, Heiliger Geist, was ist dran? Amen. Wir müssen aufstehen im Gebet und wisst ihr, der Teufel kommt nicht, wenn ein Lagerfeuer brennt, und lädt dann einmal Wasser drauf. Da würde alle aufschrecken und sagen, hey, wir hätten uns so Feuer ausgemacht, war das so kuschelig. Stimmt's? Wisst ihr, wer das macht? Ein Scheitchen raus. Nichts neben dran, grinst weiter. Dann auf der anderen Seite. Und irgendwann merken wir, es wird immer kühler, immer dunkler. Und wir wundern uns, wo unser Feuerchen hin ist. Weil das Holz raus ist. Das, was brennt. Das Holz im Feuer der Gemeinde ist Gebet. Amen. Ist aber still geworden. Ist immer noch gute Botschaft. Wisst ihr, ich merke immer, wie der Teufel an meinen Kopf kommt und sagt, oh, eine Stunde am Tag beten, das schaffe ich nicht. Passiert euch nicht. Mach doch mal 5 Minuten. Fang doch mal ganz klein an und sag, eine Minute. Eine Minute. Und dann klingelt es, dein Weckerchen, so eine Eieruhr nach einer Minute und du merkst, oh, das ging aber schnell rum. Jetzt bete ich mal 2 Minuten. Stellst du noch eine Minute und du wirst merken, oh, das geht aber schnell rum. Und wenn du nach 10 Minuten die Schnauze voll hast vom Gebet, dann hör doch auf. Sei doch mal ehrlich. Aber du hast 10 Minuten gebetet. Wisst ihr, ich sage dir jetzt ein Geheimnis. 10 Minuten am Tag ist besser als gar nichts. Macht den Unterschied. Die eine Minute macht den Unterschied, die 10 Minuten macht den Unterschied. Und du kannst dich langsam vorarbeiten in Richtung dahin, wo der Herr dich haben will. Wisst ihr, habe euch früher gesagt, manchmal, wenn ich bete, sitze ich wie ein Jäger mit seinem Fernglas auf dem Hochsitz. Und dann warte ich, bis das Reh kommt, ich ziele einmal, drücke ab, ein Schuss, ein Treffer. So arbeitet ein Jäger, stimmt's? Der Jäger kauft sich nicht ein Maschinengewehr mit 5000 Schuss, sitzt auf den Hochsitz und sagt, so, jetzt gebe ich es euch. Brrrr, und ballert da eine halbe Stunde rein. Fällt die ganzen Bäume wie bei Rambo 3. Und dann sagt er, hey, heute habe ich aber viele Tiere erlegt. Wisst ihr, was die Tiere machen? Die rennen schon beim ersten Schuss weg. Amen. Das ist nicht effektiv zielgerichtet gebetet. Es gibt aber Zeiten, wo die Dämonchen in Gruppen gerannt kommen, da kannst du nicht sagen, ah, Maschinengewehr ist mir zu brutal. Ich habe mehr so ein kleines, so ein Zielfernrohr, puh, und vielleicht noch einen. Puh. Wisst ihr, was die Dämonen machen? Die lachen sich kaputt. Die haben Angst vor einem MG-Nest. Oder einer sitzt mit 5000 Schuss und sie kommen gerannt und es geht brrrr. Die Frage ist jetzt, was ist wann wo angebracht? Merkt ihr den Unterschied? Zu sehen, ist jetzt Fürbitte dran und manchmal muss man an Dingen dranbleiben, bis sie durch sind. Das ist der, wo ballert permanent gegen die Wellen, die kommen. Und manchmal ist es dran, ein Schuss, ein Treffer und erledigt. Manchmal betet man einmal und man hat einen Erfolg. Und ein anderes Mal ist es so, man merkt, oh, das ist noch nicht vorbei. Obwohl ich schon eine halbe Stunde gebetet habe. Schon eine halbe Stunde reingeballert. Ihr wart alle nicht beim Militär, ich merke das. Aber wenn du beim Militär warst, weißt du, was das ist. Manche Dinge im Militärischen kannst du im Geist verstehen. Du weißt, um was es geht. Liebt ihr Jesus? Wisst ihr, was noch viel wichtiger ist? Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. In 1. Mose 15, Vers 10 und 11. Ich möchte euch was zeigen, was mir gestern so total bewusst geworden ist. Ich lese gerade ein Buch, was mich total begeistert. Und ich sage euch nachher, wie es heißt, dass ihr damit nicht abgelenkt seid. Pass mal auf. Wisst ihr, mach's nochmal kurz weg. Wisst ihr, dass Gott mit uns Christen noch nie einen Bund geschlossen hat? Gott hat mit den Christen noch nie einen Bund geschlossen. Gott, der alte Bund, war für die Israeliten und Gott. Wir haben mit dem alten Bund nichts, aber auch gar nichts zu tun. Christen, die im alten Bund leben wollen, ist eine Katastrophe. Amen. Ich habe verstanden, dass Gott mit Abraham einen Bund schloss und dieser Bund war nicht mit Abraham, sondern mit Christus. Ich zeige euch das anhand vom Wort. Obwohl Gott sagt, ich schließe mit Abraham einen Bund, hat Gott mit Christus diesen Bund geschlossen und hat Abraham mit hineingenommen. Und dieser selbe Bund ist der Bund, den Gott mit der Gemeinde geschlossen hat, nämlich mit Christus. Und in Christus sind wir mit hineingenommen. Aber mit dir und mit mir hat Gott noch nie einen Bund geschlossen. Ist das richtig? Was heißt Bund schließen? Im alten Bund oder in der Antike, die Menschen verstanden, wie man einen Bund schließt. Es musste Blut fließen. Gott, der da mit Abraham den Bund schließt, lesen wir jetzt gleich, die haben Tiere zerteilt, haben links und rechts die Hälften gelegt und mussten durch die Tiere hindurchgehen. Und durch das Hindurchgehen wurde der Bund geschlossen, oft noch mit einem Schnitt in die Achseln. Und dann haben wir das Blut vermischt und dann hieß es, mein Blut für dein Blut für mein Blut. Das bedeutete, ich verbürge mich mit meinem Leben für dein Leben und du verbürgst dich mit deinem Leben für mein Leben. Das ist ein Bund. Dieser Bund ist untrennbar. Wenn einer in den Krieg musste oder angegriffen wurde und er rief den Blutsbruder um Hilfe und er sagte, ihr du, ich komm heute nicht, ich habe keinen Bock. Dann hat er sein Leben verloren. Er durfte anschließend ihn töten, weil er den Bund gebrochen hatte. Versteht ihr? Jetzt schauen wir uns das mal an, was hier steht. Ich kann euch nicht alles, ihr dürft das Buch euch kaufen, lesen, aber ich gebe euch das, was in meinem Herzen brennt. Und er brachte ihm alles und zerteilte es in der Mitte und legte es je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Also, Gott sprach im Vording zu Abraham, ich will einen Bund mit dir schließen, bring mir dir die Tiere. Und Abraham wusste sofort, was er mit den Tieren tun musste, ohne dass Gott ihm sagte, was er zu tun hatte. Woher wusste das Abraham? Weil er ein Mann der Antike war. Er wusste, wie man im Natürlichen Bündnisse schließt. Okay? Und Abraham brachte es, zerteilte es und die Vögel nicht, aber die großen Tiere. Okay? Vers 11. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke. Die Raubvögel sind hier ein Symbol für die Dämonen, für die Mächte der Finsternis. Sie wollen das Opfer rauben. Sie wollen den Bund verhindern. Versteht ihr? Sie wollen den Bund verhindern, schon in dem Moment, wo Gott mit Abraham einen Bund schließen will. Und Abraham da noch, scheuchte sie davon. Wenn ich Abraham sage, ist okay. Ihr wisst, ich wurde später umbenannt. Das ist jetzt alles, brauchen wir nicht in die Details. So, und er scheuchte sie weg. Okay? So, Wer von euch hat verstanden, was sie tun müssen, wenn sie diesen Bund tun? Wer muss durch die Mitte durchlaufen? Wer? Gott und Mensch. Genau richtig. Gott muss durch die Mitte laufen und der Mensch muss durchlaufen. Beide. Kann nicht einer durchlaufen. Sonst gilt der Bund ja nicht. Sondern beide müssen durch das Hindurchlaufen, durch die zerzeilten Tiere, den Bund, den sie miteinander schließen, bezeugen, bekräftigen, vollenden. Seid ihr soweit bei mir? Okay. Dann gehen wir zum Vers 17. Jetzt kommt was mega Interessantes. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden ist, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin und her. Ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme. Dieser Ofen steht symbolisch für den Vater. Und diese Feuerflamme, diese Fackel, ist Jesus. Okay, seid ihr bei mir? Diese Fackel ist Jesus. Jetzt gehen wir kurz zu Vers 18. Nee, warte mal, ich muss dahin, wo er eingeschlafen ist. Wo ist denn das? Siehst du das? Lese mal kurz, sei so lieb, such mir das. Geh mal eins zurück. Als Gott mit Abraham diesen Bund schloss, heißt es, Gott ließ Abraham in einen tiefen Schlaf fallen und ein Schrecken kam auf ihn. Findest du mir das? Schön. Ja? Wie ist es möglich, dass Abraham einschläft, wenn er noch nicht durch die Stücke durchgegangen ist? Wisst ihr, mit wem Gott diesen Bund schloss? Mit Jesus. Abraham schlief ein, obwohl Gott mit Abraham diesen Bund tat. Aber Abraham selber ging nicht durch das Opfer hindurch, sondern die Fackel, das Feuer. Gott wusste, Abraham kann diesen Bund nicht halten, wie kein Mensch irgendeinen Bund halten kann. Gott wusste schon ganz am Anfang, ich muss diesen Bund mit mir selber schließen, nämlich zwischen meinem Sohn und mir. Schließe ich diesen Blutsbund. Vers 12. Gehen wir da mal hin. Okay? Ist es zu kompliziert oder seid ihr noch? Habe ich euch noch? Okay. Genau. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Gott gab ihm einen tiefen Schlaf. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Und da passierte was in diesem Schlaf. Er sah Christus am Kreuz. Und dasselbe Schrecken, dieselbe Finsternis, die auf Christus fiel am Kreuz, fiel auf Abraham. Ich beweise euch das nachher auch aus dem Neuen Testament heraus. Abraham sah in diesem Schlaf Christus und erschrak. Aber er sah den Messias und den Erlöser und das Erlösungswerk am Kreuz. Und nicht er ging durch diesen Gang mit dem Opfer, dem Bund, sondern der Vater ließ Abraham einschlafen und ging mit seinem Sohn hindurch. Amen. Wisst ihr, was das bedeutet? Hey, das ist das Gigantischste, was es gibt. Das nimmt den ganzen Druck raus. Und gestern habe ich zum ersten Mal verstanden, was es heißt, gesegnet zu sein, dem, der glaubt. Abraham ist der Vater des Glaubens. Sein Glauben wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Stimmt es? Wisst ihr, um welchen Glauben es da geht? Es geht nicht um den Glauben, Gott zu glauben, dass er was versprochen hat, sondern es geht darum, Gott zu glauben, dass Christus der Messias ist. Abraham sah Christus. Ich beweise euch das gleich. Könnt ihr mal noch folgen? Bin ich zu schnell oder geht's? Leute, das ist der Oberhammer. Gott ist so gut, das flasht mich weg. Ich habe immer gedacht, all die Jahre, wenn ich das gelesen habe, Abraham wurde gerecht, weil er Gott glaubte, was Gott zu ihm sagte, dass er irgendwann Vater wird. Wisst ihr, dass Abraham danach gelogen und betrogen hat? Wisst ihr das? Als seine Frau, als seine Schwester ausgegeben, weil er Gott nicht glaubte, dass er ihn retten wird aus der Hand von dem Volk, wo sie waren? Wie kann er gerecht sein, wenn er mal glaubt und wieder zweifelt? Das ist doch ein Widerspruch, oder? Und wenn Abraham so gut gewesen wäre, hätte er durch Christus nicht mehr kommen müssen. Weil seine Gerechtigkeit im Glauben ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gestern habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, dass dieser Glaube Abrahams nicht der Glaube ist, dass Gott ihn eines Tages zum Vater macht, sondern weil er Christus sah Und er wusste, wow, es kommt der Messias. Und das ist der Glaube an Christus, der dich gerecht macht. Ist im Neuen Bund, im Römerbrief nichts anderes. Der Glaube an Christus macht dich gerecht. Amen. Pass auf. Johannes 8, Vers 56. Johannes 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Hiermit ist es bewiesen. Abraham sah Christus und den Messias. Er wusste, es ist der Messias, das Heil kommt. Amen. Und als der Vater zu ihm sagte, all deine, du wirst so zahlreich sein wie die Sterne, da sprach Gott nicht von der Menschheit. Er sprach von denen, die gläubig werden an Christus. Seid ihr noch wahr? Leute, deine Nachkommen, welche Nachkommen? Die Nachkommen des Glaubens an Christus werden so zahlreich sein wie die Sterne, wie der Sand, unzählbar. Seht ihr, wie gut Gott ist? Der alte Bund zwischen Gott und Israel war Gott Richter. Der neue Bund in Christus ist Gott Vater. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bündnisse. Und das große Problem in der Christenheit ist, dass sie es immer durcheinander werfen. Einmal ist Gott Richter, einmal ist er Vater. Einmal war er gnädig, einmal hat er mich verurteilt. Einmal hat er mich fallen lassen, dann hat er mich gerettet. Und die Leute werden im Kopf verrückt. Die durchdrehen, weil sie Botschaften hören, Christus ist für dich, er hat dich erlöst, die Gnade ist da. Und dann hören sie wieder, Gesetz, du musst, du musst, du musst. Und die Leute drehen durch im Kopf. Das ist ja völlig logisch. Ja, was stimmt denn jetzt? Abraham sah meinen Tag. Er sah den Tag, wo Christus kommt und am Kreuz hängt und bezahlt. Und er hat diesen Schrecken in dieser Nacht erlebt, an sich selbst. Den Schrecken, der auf Christus fällt. Und er wusste, was es kostet, wenn du diesen Schrecken einmal erlebt hast. Weißt du, was es gekostet hat, die Mächte der Finsternis zu besiegen? Hatte Jesus Angst davor? Garten Gethsemane. Er schwitzte Blut und Wasser. Er wollte nicht in die Hand der Feinde, aber er sagte, Vater, nicht mein Wille, dein Wille. Abraham musste in diesen Schlaf fallen, weil Gott wusste, ich kann mit Abraham keinen Bund eingehen. Abraham wird ihn brechen, weil kein Mensch in der Lage ist. Abraham ist der Vater des Glaubens. Der hat aber ständig gezweifelt. Wie kann er Vater des Glaubens sein? Den Glauben an Christus. Indem du sagst, nicht ich vollbringe es, Christus hat es vollbracht. Nicht ich muss das Gesetz erfüllen, Christus hat das Gesetz erfüllt. Amen. Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Der Vater ist so versöhnt in diesem Bund mit Christus, dass du nichts mehr leisten musst. Der Vater freut sich, wenn du was leistest. Und er hat einen Plan mit deinem Leben und er hat einen Auftrag und eine Berufung. Keine Diskussion für jeden von uns. Aber durch Tun wirst du nicht mehr gerecht. Amen. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist Tun. Die Gerechtigkeit nach Römer 10 aus dem Glauben ist, sie spricht. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Der Glauben spricht. Der Unglauben schweigt. Der Glauben spricht. Amen. Die Situation ist da, das Meer vorne dran, hinten dran, die Armee des Pharao. Der Unglauben schweigt und sagt, das war's. Oje. Und der Glauben steht auf, hebt den Stab, was ist symbolisch für das Wort Gottes, er hebt das Wort Gottes über das Meer, das Problem, und das Meer macht und muss sich teilen. Amen. Abraham, ich habe mich so oft gefragt, warum wird der Abraham ständig in der Bibel hervorgehoben? Warum wird er ständig gelobt? Er war doch nicht besser wie wir. Glaubst du, dass er besser wie du war? Nein. Keiner in der Bibel war besser wie du. Genauso wenig wie du besser bist, wie die in der Bibel sind. Ohne Christus sind wir nichts und mit Christus alles. Aber der Vater zeigte Abraham schon, was er vorhat. Er sagt, Abraham, mach dir keine Sorgen. Ich zeig dir, was ich vorhab. Ich zeig dir den, der den Bund erfüllt. Willst du ihn sehen? Und er fiel in einen tiefen Schlaf. Oft redet Gott im Schlaf, weil unser Gequatsche dann weniger ist. Unser Zwischenreden. Amen. Ja, Abraham, euer Vater, wurde froh, als er meinen Tag sah. Er wurde froh. Wenn du Christus siehst, wirst du froh. Du kannst nicht anders wie froh sein. Schon mal Jesus in dein Leben gekommen und der Herr war heute da, das war mir gar nicht recht. Habe ich noch nie erlebt. Sondern ganz anders, oder? Ist das nicht der Hammer? Er sah ihn und freute sich. Wow! Ist das nicht der Hammer? Dass der Vater genau weiß, wir versagen und er hat immer die Lösung. Wisst ihr, dass wir eigentlich gibt es gar keinen neuen Bund in dem Wort Sinn, es ist immer noch der alte, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Auf Verheißung hin, bis Christus ans Kreuz ging. Bis dahin war es Verheißung. Es war Glauben, es war Hoffnung, es war Warten bis zur Stunde. Wir schauen zurück, wir haben es so leicht heute. Abraham musste nach vorne schauen, was noch nicht da war, was Jahrhunderte entfernt war. Und wir schauen 2000 Jahre zurück und sagen, Hammer. Und trotzdem hat der Teufel war so in der Lage, das aus der Gemeinde zu rauben. Warum musste Abraham prophetisch seinen Sohn opfern, den Isaak? Warum? Habt ihr euch das schon mal gefragt, warum? Weil Gott besser ist als wir Menschen. Amen. Weil er wusste, er wird seinen Sohn opfern. Abraham verstand, was er tun sollte. Wollt ihr das mit mir lesen? Hebräer 11, 8 und 9. Erstmal gehen wir da noch geschwind hin. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Durch welchen Glauben? Nicht den normalen Glauben. Da war Abraham nicht besser als alle anderen. Sondern den Glauben an den Messias. Er sah den Messias, es fiel in sein Herz, er war bei dem Bundschluss dabei, obwohl er schlief. Aber er wachte auf und sah, dass das Feuer, die Fackel, hatte die Tiere verzehrt. Diese Fackel ist Christus. Diese Fackel ist dieselbe Fackel, die dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten nachts leuchtete. Dieselbe Fackel. Es ist Gottes Licht. Es ist Christus. Von Anfang an dabei. Als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Er zog aus auf Glauben hin, auf den Glauben des Christus, des Messias. Ihr müsst mir jetzt folgen im Geist. Das passierte alles im Natürlichen. Aber hier geht es um geistiges Land. Abraham zog aus, er wurde berufen, er zog aus, er setzte um, was Gott ihm sagte, auszuziehen in ein Land, das er nicht kannte. Nur auf den Ruf Gottes hin. Dieses Land kannte er nicht. Er verließ alles. Vater, Mutter, Vaterhaus, Erbe, Verwandtschaft, Tradition, sein Sparbuch, alles. Er musste alles. Erinnert euch das an was? Wie geht's dir heute? Wir müssen auch oft alles verlassen. Um Christi willen. Und in ein Land zu ziehen, was wir nicht kennen. Einfach auf Glauben hin. Weil wir Christus erkannt haben. Und merken, wow, das, was er verheißen hat, ist so viel mehr als das, was ich verlasse. Das funktioniert nur im Glauben. Und deswegen wirst du nur im Glauben gerecht gesprochen von Gott. Ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Nur durch Glauben. Und was heißt das jetzt? Habt ihr das verstanden? Ich habe das immer falsch verstanden. Ich habe immer gedacht, Abraham war ein Glaubenstiger. Oh, so bin ich nicht. Nein, Abraham glaubte nur an Christus, nicht mehr, nicht weniger. Seid ihr bei mir? Vielleicht sagt er es neue Lehre, das ist mir egal, wie du es nennst. Entweder du greifst es oder du lässt es. Aber wenn du es heute Morgen greifst und verstehst, dass Abraham nur gehorsam war, weil er Christus sah und er verstand nicht, ich erfülle es Christus. Habt ihr das kapiert? Das war seine Power, seine Motivation. Wenn irgendein Mensch Gott gefallen müsste, der würde am Anfang schon aufgeben, weil er weiß, das wird nicht funktionieren. Oder er ist der Bekloppteste, den es gibt. Weil niemand von uns gefällt Gott. Im Natürlichen. Richtig? Abraham sah Christus am Kreuz. Wir haben es gerade gelesen, oder? Er hatte eine Offenbarung, eine Vision. Nenn es, wie du es willst. Ich glaube sogar, dass Abraham eine Beziehung hatte mit Jesus. Und ich glaube, das habe ich mich heute Morgen gefragt, ich glaube, Gott hat Abraham verboten, darüber zu reden. Weil es noch nicht die Zeit war. Sonst hätten wir den Namen Jesus Christus vielleicht schon gelesen im Alten Testament und keiner hätte gewusst, was ist. Aber Gott hat es ihm verboten. Aber der Glaube, die Vision hat ihn nie mehr losgelassen. Wie kannst du immer älter werden, auf die 100 zugehen und deine Libido, deine sexuelle, natürliche Kraft geht immer weiter zurück und die Verheißung kommt aber immer näher? Wie soll denn das funktionieren? In der Bibel lesen wir, Sarah, ihre Tage waren schon lange rum. Und Gott hat aber gesagt, du wirst einen Sohn haben. Sarah wurde ungeduldig, weil sie Christus nicht sah. Sagte, nimm dir die Magd. Wir müssen jetzt ein bisschen nachhelfen mit dem Gotthard, das klappt nicht so ganz. Der ist zwar schon ganz nett und lieb und hat schon tolle Sachen gemacht, aber wir müssen ihm ein bisschen nachhelfen. Das sind Leute ohne Glauben, die wollen Gott nachhelfen. Und dann wird der Sohn der Sünde, des Unglaubens, der Verfolger des Sohn des Glaubens. Das lesen wir, Ishmael verfolgte den wahren Sohn, bis Sarai sagte, schick die Magd in die Wüste mitsamt ihrem Sohn. Heute haben wir die ganzen arabischen Völker. Wenn Abraham nicht ungehorsam gewesen wäre, hätten wir mit den Leuten keinen Ärger heute. Der Teufel kann nicht einen Mensch schaffen und ihn segnen. Er kann nur einen gesegneten klauen. Versteht ihr? Der Segen, der auf Abraham war, kam auf Ishmael. Gott konnte nicht sagen, nee, der ist nicht gesegnet, weil es war der Segen Abrahams in ihm. Obwohl er nicht der Sohn der Verheißung ist. Kannst du nachlesen im Galaterbrief. Beide erben nicht miteinander, sondern nur der Sohn des Glaubens. Amen. Es sind zwei Gleichnisse. Ein Berg Sinai, ander der Berg Zion. Der Berg der Gefangenschaft, der Berg der Freiheit. Aber das ist alles zu viel jetzt. In ein Land, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin käme. Schon mal in deinem Glaubensleben erlebt, dass Gott sagt, geh, vertrau mir. Und er sagte nicht, wie, was, wo. Ich bin ein Mensch, ich möchte immer alles wissen. Wenn ich früh in Urlaub gefahren bin, habe ich die ganze Strecke rausgesucht, alle Sehenswürdigkeiten und dann hatte ich meinen Plan. Und wenn was dazwischen kam, wie eine Baustelle, war ich zornig, weil mein Plan durcheinander kam. Und wenn Gott mich gefragt hätte, möchtest du wissen, wie dein Leben verläuft? Ich sage, jeden Tag, jedes Detail. Ja? So Zufälle und so spontane Sachen ist überhaupt nicht mein Ding. Mittlerweile wachse ich da rein, finde es sogar Gefallen dran, spontane Sachen zu machen, hierher zu kommen, kein Wort zu haben und Gott sagt, vertrau mir. Mein Zettel ist weiß und ich denke mir, naja, wer weiß. Amen. Ist das nicht gut? Wow, Leute. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Ich habe immer gedacht, der war aber gut drauf, ey, das schaffe ich nicht. Nein, der war gar nicht gut drauf. Der war nur gut drauf, weil er Christus kannte. Und jetzt kommen wir in dein Leben. Du bist auch nur gut drauf, weil du Christus kennst. Aber in jedem Bereich. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft ist alles verborgen in Christus. Wenn du in Christus bist, kannst du die Vergangenheit loslassen, die Gegenwart genießen und dich auf die Zukunft freuen. Das haben wir heute Morgen prophetisch gehört, ne? Hast du gesungen? Ich gebe euch eine gute Zukunft, ne? Ich habe zugehört. Wieso kann Christus sowas singen oder wie kann er sowas uns sagen, wenn er denken würde oder wüsste, die Zukunft wird nicht gut? Deine Zukunft ist gut. Amen. Leute, das musst du dir selber diszipliniert jeden Tag sagen. Deine Zukunft ist gut. Ich weigere mich mittlerweile, bestimmte Nachrichten zu gucken. Auf Facebook habe ich ganz viele Leute rausgeschmissen und Seiten, weil ich mich den Mist nicht mehr reinziehen kann. Ich habe keinen Nerv mehr zu. Und die Dinge, die stimmen, die die schicken, aber ich habe keinen Nerv mehr zu. Es raubt mir meine Freude und es raubt mir meinen Glauben. Und ich fange an, Gott anzuklagen, sagen, das wird ja alles immer schlimmer da oben. Bist du im Urlauber? Vorbei, kriegst du gar nichts mehr mit. Ja, wem das nicht gut tut, ist, kennt ihr den? Das bin ich, mir tut's nicht gut. Gott ist derselbe. Der ist immer noch ganz gechillt auf dem Thron. Fragt sich vielleicht, was ist denn heute schon wieder mit dem Thomas los? Mei, der Kerl, du, unfassbar. Ja? Wisst ihr, manche Nachrichten sind wie so ein ausgeschütteter Biermülleimer. Da kannst du dich jetzt fragen, war die Bananenschale zu erschimmlich oder die Kartoffelschalen oder der Apfel? Die Frage ist sinnlos und die Antworten noch sinnloser. Wenn der Teufel dir so ein Biermüll hinschmeißt, dann sag, jo, das ist nicht meins. Hört mir nicht. Bitte weitergehen. Mach dir ein Schild, wo an deine Türe klebst, im Geist, schreibst oben, Mr. Devil, Teufel, Mr. S, muss leider draußen bleiben. Wenn er es nicht kapiert, machst noch ein Bildchen von ihm dazu, dann versteht er's. Ja, der hat in deinem Leben nichts mehr zu suchen. Amen. Ja, da kommt kein Engel und klingelt und sagt, Thomas, ist schon wieder ein Dämon vor der Tür. Das machen die nicht. Sondern er wartet drauf, dass du spürst und schmeißt sie raus. Amen. Wow. Dieses Erbe, was hier steht. Ich habe immer das natürlich verstanden, dieses Erbe. Für Isaak und Jakob und ach, ist das nicht toll, die hatten ein tolles Erbe. Nein, hier geht es um ein geistiges Erbe. Ein Erbe, was wie ein Pfand war, auf den Christus hin. Wen glaubten sie denn? Welchem Gott glaubten sie denn? Früher habe ich auch immer abstrakt gedacht. Ich habe gedacht, der Gott der Israelis ist ein anderer wie mein Gott. Wenn ich den alten Bund gelesen habe, das ist ein ganz anderer Gott wie mein Gott im neuen Bund. Dann ist dasselbe. Nur die Voraussetzungen für ihn zum Handeln, zwei Paar Stiefel. Weil er gerecht ist, musste er im alten Bund sofort eingreifen. Im neuen Bund darf er Vater sein, nicht mehr Richter, obwohl er immer noch Richter ist. Aber einer hat bezahlt, nämlich Christus am Kreuz, auf das du erlöst bist. Zu wie viel Prozent? Zu 100%. Amen. Versteht ihr? Habt ihr heute Morgen abgespeichert, dass Abraham an Christus glaubte? Das ist vielleicht was ganz Neues. Vielleicht hast du es noch nie gehört, aber ich glaube es. Dass Abraham, er sah Christus. Ich habe es euch aus dem Wort bewiesen. Er sah Christus und freute sich. Er sah nicht einen Jesus am Kreuz, der am Verrecken war und dann war er völlig depressiv. Das steht da nicht. Er sah einen Jesus, der einen Preis bezahlt, aber er wusste, er wird auferstehen am dritten Tage. Wie weit er das alles sah, weiß ich nicht. Aber Abraham freute sich und Abraham wurde gesegnet in diesem Glauben der Gerechtigkeit. Habt ihr das verstanden? Ich verstehe den Vater viel besser. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben durch Abraham, da ist Christus drin. Sondern es wäre es ja irgendwie einen anderen Glauben ohne Christus, aus der Logik. Da gibt es ja noch einen separaten Glauben. Es fahren zwei Gleise nach irgendwo. Eins, wo steht Christus drauf und eins mit irgendwas anderem. Aber das kann ja nicht sein. Es gibt ja nur einen Heilsweg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist das nicht cool? Jetzt gehen wir zu einer anderen Bibelstelle, 19. Oder, ja, warte mal, Hebräer, ja. Mach mal 9 noch dazu, komm, das müssen wir noch dazu machen. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak, Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Seht ihr das nochmal bestätigt? Er wohnte wie ein Fremdling in dem verheißenen Land. Was sind wir? Fremdlinge in dem verheißenen Land. Wo ist das verheißene Land? In deinem Glauben. Amen. Gott versorgt dich. Im ärmsten Land der Welt, wenn du glaubst. Dann gehen deine Ölkrüge nicht leer. Vielleicht lässt der Manna an deinem Wohnzimmer putzeln. Wie er das macht, ist sein Job. Aber Gott, durch Glauben bist du immer im verheißenen Land. Seid ihr da heute Morgen, ihr seid so still. Du kannst aber auch im reichsten Land der Welt sein und gehörst zu den Ärmsten. Nicht das Land entscheidet, sondern die Verheißung. Was ist eine Verheißung? Ein Versprechen Gottes. Auf Glauben hin. Da war es alles noch in der Zukunft. Wir schauen zurück. Wir haben schon. Wir werden nicht, wir haben schon. Amen. In einem verheißenen Lande wie in Fremden und wohnten in Zelten. Ja, wir wohnen auch in Zelten. Ich wundere mich, als wenn ich durch Wohngebiete fahre. Marmor, Säulen, dann Wasserspringbrunnen, dann so italienische Bäumchen. Und ein Rasen, wow, denke ich, ist der echt, oder? Da denke ich mir, ja, der, wo das Haus gebaut hat, der denkt, der bleibt ewig hier. So schön, wie der das macht, oder? Die Menschen denken, sie bleiben ewig. Manchmal fühle ich mich, wie wenn ich im Zelt wohne. Manchmal zieht's, manchmal stürmt's, dann kommt der Sand rein. Ja, krabbeln manche Tierchen rum. Denke ich mir, ach, so ein schönes Zuhause wäre auch schön. Aber unser Zuhause ist nicht hier, es ist im Himmel. Amen, wir sind Himmelsbürger. Alle Leute, die in den Himmel kommen und wieder zurück, sagen, sie wurden begrüßt von Abraham. Wir lesen die Geschichte mit dem Bettler vor dem Reichen in seinem Haus. Er lag in Abrahams Schoß. Abraham empfängt jedes Kind des Glaubens und begrüßt es. Sein Job ist der Vater des Glaubens. Glaub mir, die Moslems werden entsetzt sein, wenn sie Abraham sehen, wie er wirklich ist. Aber sie berufen sich ja auf Abraham. Ist nicht interessant? Und die Brüder sein sollten, vom Menschlichen her sind ja die Juden, wie die Moslems, die heutigen jetzt, die Nachbarvölker, sind ja Brüder. Die einen, die Nachfolger Isaaks und die anderen von Ismael. Und es steht schon drin, Ishmael wird wüst und wild sein und ein Verfolger seiner Brüder. Was tun sie bis heute? Die Brüder verfolgen. Und Abraham wird sie richten. Gott oder Jesus muss sie gar nicht richten. Sie werden Abraham sehen, auf den Vater, auf den sie sich berufen. Und er wird ihnen sagen, was habt ihr nur getan? Versteht ihr? Okay, dann gehen wir noch zu Vers 17. Ich möchte euch was zeigen, es hat mich heute Morgen auch total geflasht. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak. Überlege mal, wie lange er auf diesen Sohn warten musste. Wie der Prozess war. Wenn du Vater bist von 10 Kindern und es kommen Terroristen und sagen, gib mir eines deiner Kinder, dann wäre das schon schwer. Aber du musst eins raussuchen, um die anderen 9 zu retten. Seid ihr bei mir? Aber wenn du nur eins hast und hast dann noch jahrelang darauf gewartet und jetzt kommt einer und sagt, gib mir deinen Sohn. Jetzt bring ihn um. Warum war der so cool? Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Ihr müsst verstehen, was da gerade passiert. Gott sagt, deine Nachkommen werden so viel sein wie die Sterne und der Sand. Er hat nur einen Sohn. Und jetzt sagt Gott, opfer den Sohn. Wo ist dann die Verheißung? Versteht ihr? Oder versteht ihr nicht? Wenn Gott zu mir sagt, durch den Samuel wird die größte Gemeinde Europas entstehen. Und ich freue mich und sage, wow, cool. Und dann sagt Gott, und heute opfer den Samuel. Hä, gestern hast du noch gesagt, durch den wird die größte. Ja, was? Ja, hä? Versteht ihr? Warum diskutierte Abraham nicht mit Gott und sagte, hey, Moment mal, wir haben doch einen ganz anderen Deal miteinander gehabt. Ich will euch an einen Punkt führen, wo ihr selber denkt. Ihr werdet gleich die Lösung haben. Ja? Er sollte ihn opfern, als er schon die Verheißung empfangen hatte, weiter. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das ist eine Verheißung, Gottes Plan. Jetzt sagt Gott, töte den Plan. Ja, ist Gott jetzt ein Lügner oder widerspricht er sich oder ist schizophren? Wisst ihr, Abraham kannte die Lösung dafür schon, weil er sie sah. Weil er sie sah. Er sah die Lösung. Nächster Vers. Er dachte, sag mal, er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Seid ihr wach heute Morgen? Warum kam Abraham auf diese Idee? Weil er den auferstandenen Christus sah. Davor gab es noch keine Totenauferweckung. Da gab es auch keine Bildzeitung, wo das drin stand. Es gab kein Google, wo du es googeln konntest. Kein Wikipedia, wo die ganzen Auferstandenen abgebildet waren. Es gab es bis dahin nicht. Wie kann Abraham auf die Idee kommen, aus dem Nichts zu sagen, Gott kann ihn wieder lebendig machen? Warum war er so gechillt? Weil er es sah. Weil er Christus sah. Den auferstandenen, triumphierenden Christus über die Mächte der Finsternis. Und er sagte sich, wenn Gott es bei seinem Sohn kann, kann es bei meinem Sohn auch. Das ist doch der Oberhammer, oder? Aber wenn dich das nicht begeistert, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich dir noch irgendwie aus dem Ärmel kitzeln kann. Und deswegen wird Abrahams Glaube so oft belohnt und genannt in der Bibel, weil er an Christus glaubte. Nicht, weil Abraham so besonders war. Gott wählte Abraham aus, nicht Abraham Gott. Alle, die in der Bibel stehen, wurden von Gott auserwählt. Du wurdest von Gott auserwählt. Ich wollte von Gott gar nichts wissen. Ich hatte die Schnauze voll von der Kirche oder von irgendwas. Aber Gott kam in dein und in mein Leben, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Amen. Und er sagte sich, Gott kann von den Toten auferwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Das ist Glauben, oder? Über den Tod hinaus, über die Macht des Todes. Aus dem Nichts, müsst ihr euch vorstellen. Wir sehen heute kaum einen Toten. Die haben da jeden Tag irgendwo ein Scharmützel gehabt. Mit irgendwelchen Nachbarn, mit irgendwelchen Eindringlingen, mit Pferde und Kuhdieben und was weiß ich und Schafstählern. Da haben die umgebracht oder die. Die Bibel ist voll davon. Die sahen jeden Tag irgendwo einen Toten. Da gab es auch bestimmt Leute, die sind verhungert, weil sie nichts hatten. Und da war noch nie einer von den Toten zurückgekommen. Noch nie. Da war nicht mal dran zu denken. Wie kann Abraham, ihr kennt ja das Wort gechillt, wie kann Abraham so gechillt sein? Weil er sah, wow, er sah, was Gott vorhat, er sah den Heilsplan und es fiel in sein Herz und er wusste, wow, Gott ist in der Lage, mehr als was wir zu bitten und flehen erwähnen. Er wusste, wow, Abraham wusste, Christus kommt. Und das war die Verheißung, von der es die ganze Zeit spricht in der Bibel. Abraham gehorsam war auf Verheißung hin. Ist das nicht der Oberhammer? Mich flasht's hier weg, aber ihr seid ganz ruhig, ist alles okay. Mir brennt's hinten, vorne, oben, unten. Wenn ihr eine Sache heute verstanden habt, ich habe nicht die Zeit, noch mehr Bibelstellen. Ich habe daheim 50 ausgedruckt und dann habe ich gedacht, ah, das wird alles zu viel. Ich sage, Heilige Geist, hilf mir einfach. Und dann habe ich auch gedacht, das ist heute gar nicht dran. Und dann war es doch wieder. Also, wenn ihr heute Morgen verstanden habt, dass der Glauben an Christus der Glauben ist, der dich zur Gerechtigkeit macht, zu einer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das weißt du natürlich, weil du die neue Schöpfung bist. Aber zurück in der Bibel, wenn du das schon siehst, dass es darum geht, dann hast du was verstanden. Und ich glaube, es gibt einige Männer in der Bibel, Jesaja, unheimlich viele Prophetien geschrieben über Christus. Der König David schreibt Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Das hat er nur geschrieben, weil er Psalm 22 erlebt hat. Nimm dir die Zeit und lies Psalm 22. Da ist er umringt von Dämonen. Er sitzt im Palast und schreibt, mächtige Stiere von Baschan haben mich umringt. Baschan war die Hauptstadt der Riesen. Die Mischwesen, halb Mensch, halb Dämon. Nephilim. Die haben ihn umringt. Goliath, den er erschlagen hat, war einer von denen. Halb Mensch, halb Dämon. Und er sagt, mächtige Stiere von Baschan haben mich umringt. Hat er gesagt, im Palast laufen Stiere durch? Nein, es waren dämonische Kräfte und Mächte, die ihn umringt haben. Er sagt, ich bin ausgeleert wie ein Schluck Wasser. Lies es selber. Besser kann man jemand, der völlig zerstört ist, nicht beschreiben. Und dann auf einmal geht er über und schreibt, der am Holz hängt, ist verflucht. Er sieht Christus am Kreuz hängen, hat eine Vision von Jesus am Kreuz und dann aus dieser Vision heraus, aus diesem Glauben, schreibt er Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du musst mal Psalm 22 lesen, ist ein Gejammer, das kannst du dir nicht vorstellen, schlimmer wie von jedem Waschweib. Alles gar nicht schlecht. Hören wir heutzutage nicht mehr, aber damals war es halt so. Da war alles ganz schlimm und furchtbar und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ja, und auf einmal schreibt er, der Herr ist mein Hirte. Hat er den Windschalter umgelegt, klack. Warum? Weil er Christus sah. Er sah den Heilsplan Gottes und er wusste, mir wird nichts mehr mangeln. Ich werde eingehen ins Hause des Herrn und bleiben immer da. Wo hat er plötzlich diesen Glauben her? Er wusste, in Christus bin ich geborgen. In Christus kann mir nichts mehr passieren. Das, was Paulus in Römer 8 schreibt. Nichts kann mich mehr trennen, weder hohes noch tiefes, gegenwärtiges, zukünftiges und so weiter und so fort. Das ist der Glauben, der so wichtig ist, den Gott in uns hervorbringen will. Und manchmal gehen wir in die tiefsten Tiefen, um wieder in die höchsten Höhen zu gehen. Montag, Dienstag, Mittwoch war für mich die Hölle. Ich habe echt gedacht, ich packe es nicht mehr. Um dann Freitag dieses Erlebnis zu haben, wo ich wusste, die Mächte kämpfen für mich. Und sie haben den Sieg behalten. Amen. Und der ganze Druck und der Wirrwarr und die ganzen Gedanken waren wie weg. Samstagmorgen. Bupp, wie abgeschnitten. Ja, wir leben in einer Welt, wo der Teufel immer noch tobt, obwohl er besiegt ist. Amen. Ich habe gesagt, er ist wie ein Bär, dem Christus die Zähne und die Krallen gezogen hat. Aber er geht immer noch umher. Und er wirft sich mit seinen 300 Kilo auf dich drauf. Und dann liegst du manchmal da und sagst, ey, geht gar nichts mehr. Bis der Dicke wieder runterkommt. Bis Jesus kommt und ihm so ein Pam, so ein Kick in den Hintern verpasst. Manchmal brauchen wir da auch wieder Fürbitte für. Wo wir Menschen da freibeten von diesem Druck. Spürst du einen Druck? Ja, weil der Teufel auf dir liegt. Amen. aber uns gehört der Sieg. Halleluja. Papa, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir für das Wort. Und ich danke dir, dass du uns ganz, 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 ganz frei machst. Halleluja, Papa. Danke, dass die Wahrheit immer mehr durchbricht. Danke, dass ich die Gerechtigkeit bin, die vor dir gilt. In Christus Jesus. Papa, danke, dass ich das immer tiefer verstehen darf, wie gut du bist. Papa, schon am Anfang an hast du deinen Plan, dein Herz offenbart. Du willst, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Du willst, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden. Dass der Böse umkehrt von seinen Wegen, auf dass er gerettet wird. Vater, ich bete, dass dieses Feuer nochmal ganz neu in unser Herz fällt, in unser Denken, in unserem Fühlen, auch in dem, was uns wichtig ist, Papa, dass uns Menschen nicht unwichtig sind, sondern dass sie uns wichtig sind. Vater, und ich bete, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt, die deine Liebe, deine Gegenwart, dein Wesen ausstrahlen, wo Menschen mit uns in Kontakt kommen, dass sie spüren, da ist was, dass sie spüren, ja, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Halleluja. Und danke, Jesus, dass der Glauben für alle ist. Danke, dass du jeden Menschen liebst. Danke, dass Jesus für jeden Menschen, für jedes Volk, für jeden Stamm und jede Nation zu allen Zeiten gestorben ist. Und danke, dass der Weg frei ist zum Vater. Danke, dass der Vater nicht mehr zornig werden muss und auch nicht mehr zornig wird, weil er die Strafe voll und ganz auf Christus gelegt hat. Auf dass wir Frieden hätten. Papa, und ich bete, dass dieser Frieden uns total übernimmt. Unser ganzes Denken, unser Fühlen, unser Erwarten. Papa, auch heute Morgen spüre, wie hier Ketten und Mauern sind um die Herzen deiner Kinder, die Angst haben vor der Zukunft, Angst vor dem, was kommt, Angst vor den Finanzen, Angst vor der Rente, Angst, Angst, Angst. Vater, ich bete heute Morgen, dass diese Angst zerbrochen wird und dass die Freiheit kommt, die Freiheit in Christus Jesus. Herr, und dass dein Frieden einzieht in die Herzen. Jesus, du hast gesagt, mein Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden. Jesus, und ich bete, dass dieser Frieden uns ganz übernimmt und dass das ist, was attraktiv ist für die Menschen, für die Verlorenen dieser Welt. Frieden zu empfangen, Ruhe zu empfangen, wegzukommen von der Rute des Treibers hin zu dem, der Christus ist, der alles in allem erfüllt, der den Preis bezahlt hat, der den Sieg errungen hat, der ausgerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht, ein für allemal. Für jeden Menschen dieser Welt. Vater, ich bete, dass kein Mensch, der mit mir in Kontakt kommt, in die Hölle geht, ohne dass das Evangelium gehört hat. Papa, ich bete, dass der Scham des Evangeliums weggeht und dass das kommt, dass die Kraft Gottes kommt. Die Kraft Gottes, Vater, dass wir eine neue Freude haben, das Evangelium zu predigen. Weil wir uns nicht schämen, sondern weil wir uns freuen. Halleluja. Halleluja, Papa. Danke, dass die Gemeinde an den Pforten der Hölle steht und die Menschen umleitet vom Verlorensein hinein ins ewige Leben. Und Jesus, du hast dich entschieden, das nicht durch Engel zu tun, sondern durch Menschen. Du hast dich entschieden, dass dein Evangelium von Mensch zu Mensch gepredigt wird. Du hast dich dafür entschieden, dass die Schafe gebären und nicht irgendjemand sonst. Und ich danke dir dafür. Deine Engel helfen uns, aber du hast dich entschieden, dass mein Mund dein Mund ist. Und ich bete, dass mein Mund zu deinem Mund wird, dass das Evangelium rausfließt, dass die gute Botschaft rauskommt, und dass alles so in die Ordnung kommt, wie es dir gefällt, Jesus. So wie du es verheißen hast, so wie du es ja, bestimmt hast von Anbeginn der Zeit. Und danke, dass du das in uns alles vollbringst, Jesus. Danke, dass ich mich entspannen darf, weil du gibst das Wollen und das Vollbringen. Und eine Leichtigkeit kommt und die Schwere geht. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Wenn ihr das Thema noch tiefer verstehen wollt, der Mensch heißt Reinhard Hirtler und dieses Buch heißt Der Neue Bund. Holt es euch, lest es, wenn ihr Lust habt. Bin noch nicht durch, ich bin gerade mal beim Dreiviertel vom Buch und bin schon dauernd geflasht und begeistert über das, was Gott da schreibt und uns offenbart. Amen. Halleluja. Clemens, hast du noch was? Komm vor. Komm, Bruder.
Ja, wir haben jetzt gehört über Abraham. Was wäre denn, wenn Gott sagen würde, ich will Erweckung hier in dieser Gemeinde schenken? Was wäre denn, wenn er sagt, das, was wir an Pfingsten in der Apostelgeschichte lesen, soll hier geschehen und noch mehr als das? Und was wäre, wenn er sagen würde, ich möchte, dass du davon ein Teil bist? Was wäre, wenn er sagt, ich möchte hier in dieser Gemeinde meinen Geist so ausgießen wie in Toronto, wie in der Azusa Street, wie in Jerusalem? Und ich möchte, dass du ein Teil davon bist. Was wäre, wenn Abraham die Geschichte, deine Geschichte ist? Und wenn er dich fragt, glaubst du mir das wirklich, dass das passieren kann? Oder glaubst du, dass das immer nur woanders passieren kann? Ganz weit weg. Ich persönlich bin der Meinung, dass Gott genau uns das fragt. Glauben wir, dass Gott hier eine Ausgießung des Geistes schenken kann, die bekannt wird ganz weit, wo die Leute von weit her kommen, um den Heiligen Geist zu erleben, wegen dem, was hier passiert. Das ist der Grund, warum ich hier bin, weil ich das glaube. Und ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns fragt, ob er das wirklich glaubt. Und ich glaube, dass wenn wir das glauben, Gott einen Weg gezeigt hat, wie wir das erleben können. Dass wenn wir sagen, okay, wir glauben das und wir dann das tun, was er uns zeigt, dann werden wir auch erleben, was er uns verheißen hat, so wie der Abraham. Wenn wir das, was wir tun, zeigt, was wir glauben. Ja, das war's, was ich sagen wollte.